ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und ja, es ist mal wieder soweit.
Hallo, ich bin Luis.
Ich bin Kalina.
Ich bin Lilly.
Christopher.
Diana.
Und Jana.
Und wir singen jetzt Last Christmas.
Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away.
Ja, ein bisschen Zeit bleibt ja noch, sich auf eine Tonart zu einigen. Aber ihr merkt, es weihnachtet in Hamburg. Die Alstertanne leuchtet, das Black Friday Weihnachtsshoppen läuft auf Hochtouren und die Terminkalender sind voller Weihnachtsfeiern. So gar nicht passt da das Problem, mit dem sich viele Harburgerinnen und Harburger herumschlagen müssen. Da konnten hunderte Haushalte die letzten Tage nicht richtig heizen.
Bei uns sind immer die Monteure im Keller und gucken nach. Es hieß, es war eine Großstörung vom Gaslieferant. Ja, war kalt und kein warmes Wasser.
Wie viele Tage waren da?
3. Ja, unangenehm. Es wurde jeden Tag kälter.
Was der Grund für die Großstörung ist, da kümmern wir uns gleich drum. Außerdem gibt es neue Entwicklungen im Fall White Tiger. Im Januar startet voraussichtlich der Prozess gegen den 21-jährigen Hamburger, der ja Kinder und Jugendliche über das Netz dazu gebracht haben soll, sich selbst zu verletzen. Und nach unseren Informationen hat das Landgericht die Nebenklage eines mutmaßlichen Opfers abgelehnt. Heute ist Freitag, der 28. November. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wahrscheinlich habt ihr schon vom Fall White Tiger gehört. Der mittlerweile 21 Jahre alte Hamburger soll über Jahre hinweg Kinder und Jugendliche über das Internet dazu gebracht haben, sich selbst zu verletzen. In einem Fall ging das bis zum Suizid. Der Fall hat eine gewaltige Dimension. Wir haben ja auch hier im Podcast schon drüber gesprochen. Es gab sehr viele Opfer. Die Ermittlungsbehörden arbeiten weiter an der Aufklärung. Und der Prozess gegen White Tiger, der soll voraussichtlich im Januar starten. Eins seiner Opfer, ein Mädchen aus Finnland, damals 11 Jahre alt, wollte bei diesem Prozess als Nebenklägerin auftreten, aber nach NDR-Informationen hat das Landgericht die Nebenklage abgelehnt. Heiko Sander recherchiert schon lange zu dem Fall, ist jetzt hier im Studio. Heiko, warum hat das Gericht so entschieden?
Das Landgericht sagt, man braucht in diesem Jugendverfahren gegen diesen Täter, der ja damals auch jugendlich war, dass man bestimmte Voraussetzungen an die Nebenklage hat, höhere Voraussetzungen als in einem normalen Strafverfahren. Und hier ist es so, dass es zwischen dem Verbrechen und der Gesundheitsschädigung einen direkten Zusammenhang geben muss. Und das ist sogar so in diesem Fall, dass jetzt 22 Taten gegen dieses Mädchen verübt worden sein sollen, darunter 3 Verbrechen. Aber es muss jetzt eine Einzeltat nachgewiesen werden, die jetzt bei ihr eine traumatische Erfahrung oder eine Gesundheitsschädigung verursacht hat. Ihr Anwalt sagt, sie ist schwer traumatisiert, sie ist in der Behandlung bei mehreren Therapeuten, sie hat ganz, ganz schwere Sachen erlebt, sie wurde zur Selbstverletzung durch den mutmaßlichen Täter getrieben und es gibt da ganz, ganz schwerwiegende Dinge, aber man könne jetzt gar nicht genau auseinanderhalten, was in diesen Monaten jetzt genau ihre Gesundheitsschädigung ausgelöst habe. Und da jetzt zu sagen, deswegen darf sie auf einmal nicht als Nebenklägerin im Prozess sein, das findet er nicht angemessen und ist dagegen vorgegangen.
Das heißt, die Sache ist noch nicht endgültig entschieden?
Ja, das Oberlandesgericht muss jetzt noch entscheiden. Man muss ein bisschen sehen, dass natürlich so eine Nebenklage in so einem Prozess auch immer eine Kontrollinstanz ist und natürlich aber auch für das Gericht manchmal nicht ganz bequem ist, weil die stellen kritische Fragen, die stellen nochmal Fragen aus der Opferperspektive. Bei diesem Fall aber, wo es ja um so viele Opfer geht, es ist eigentlich ein Opferprozess oder sollte es zumindest sein, sagten Opferanwälte, weil sie sagen, wir müssen natürlich den Blick drauf legen, wie ist das passiert und welche Perspektive haben hier die Opfer.
Die Ermittlungsbehörden haben ja erstmal einen Hinweis auf ihn bekommen, dann haben sie eine Durchsuchung gemacht und dann hat es 1,5 Jahre gedauert, bis er verhaftet wurde. Du hast jetzt auch neue Informationen dazu. Hat er in dieser Zeit möglicherweise weitergemacht?
Das ist die bange Frage. 1,5 Jahre ist quasi nichts passiert. Also er soll nicht kontrolliert worden sein. Es gab keine Information seines Umfeldes, das irgendwie gewarnt worden wäre. Und auch er selbst hat eigentlich gar keine Konsequenzen gehabt. Also die Polizei war verschwunden für fast 1,5 Jahre. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft ja bei der Verhaftung weiteres Material beschlagnahmt. Also Handys, Computer und so weiter. Und sie hat immer gesagt, wir haben da bislang noch nichts drauf gefunden, dass er weitergemacht hat. Allerdings hat sie bislang auch nicht sagen wollen, wie viel ist jetzt ausgewertet. Jetzt hat sie sich zumindest durchgerungen zu sagen, wir haben einige Gegenstände durchsucht, wir haben die auch nochmal von einem IT-Forensiker auswerten lassen und wir haben nichts gefunden, aber es gibt dort auch Bereiche, die wir noch nicht sichtbar machen konnten. Das heißt, sie sind verschlüsselt. Das heißt, im Grunde genommen wissen wir gar nichts. Wir wissen nicht, ob er irgendetwas getan hat, ob er weitergemacht hat. Wir wissen auch nicht, ob er möglicherweise versteckte Geräte noch hatte.
Nun soll der Prozess gegen ihn voraussichtlich im Januar beginnen. Womit muss er dabei rechnen?
Also es ist ein Jugendstrafverfahren und deswegen ist die Öffentlichkeit auch ausgeschlossen. Und jetzt in dem Jugendverfahren ist das Problem, ist er jetzt schuldfähig oder nicht? Derzeit geht man von einer Schuldfähigkeit aus, aber wie bestraft man ihn denn? Also man geht ja im Jugendverfahren von einem Erziehungsgedanken aus, wie viele Jahre bekommt er jetzt und wie soll er dann wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden? Aber aufgrund dieser Schwere der Straftaten und auch diese wirkliche Immanenz der Straftaten stellt sich jetzt auch tatsächlich die Frage, ob tatsächlich eine Schuldfähigkeit da gegeben ist und ob er nicht vielleicht, und das könnte das Gericht vielleicht auch in diesem Verfahren nochmal begutachten lassen, ob nicht vielleicht doch er in einer psychiatrischen Einrichtung besser aufgehoben ist, weil man gar nicht weiß, nach wie vielen Jahren kann man ihn denn jetzt wieder rauslassen.
Also viele entscheidende Fragen, die dann erst tatsächlich vor Gericht geklärt werden können. Lass uns noch einmal kurz wegkommen von dem konkreten Fall, der ja wirklich sehr erschütternd ist. Was sollten wir als Gesellschaft daraus lernen? Wie kann man so etwas in Zukunft verhindern?
Also ich habe mit Ermittlern gesprochen, mit Psychologinnen und auch mit Opferanwälten. Und insgesamt ist so eine Ebene, dass man sagt, wir müssen eigentlich von den Tätern weg. Wir müssen von der Opferseite gucken. Wir müssen es die Opfer in die Lage versetzen, schnell sich Hilfe zu holen. Auch so im Internet sozusagen Notfallknöpfe zu installieren, die leicht zu drücken sind, wo man nicht erst bei den Eltern sich irgendwie offenbaren muss, wo man zur Polizei muss und stundenlang aussagen muss, sondern wo man sich anonym melden kann, vielleicht auch den Zugang zu diesem Netzwerk, in dem man gerade ist, den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen kann. Und wenn dann immer auch nur ein einziges Opfer das macht, dann fliegt ja immer wieder ein Teil eines Netzwerks auf und das macht das Entdeckungsrisiko dann auch viel höher für die Täter.
Neue Einblicke zum Fall White Tiger. Vielen Dank, Heiko Sander. Bei dem Wetter ohne Heizung und warmem Wasser, das ist verdammt unangenehm. Aber genau so war die Situation für hunderte Haushalte in Harburg in den vergangenen Tagen. Da muss man sich irgendwie behelfen.
Mit Wärmflaschen. Ja, anders geht's ja nicht. Wasser, kalt. Nicht abgewaschen 3 Tage. Ja. Man kann ja auch im Kocher noch Wasser warm machen. Aber länger hätte es auch nicht sein dürfen.
Kein heißes Wasser und die Heizung auch nicht. Ne? Also über mehrere Tage wäre das schlimm gewesen oder ungewohnt, sagen wir mal. Wir sind ja mehr oder weniger verwöhnt ein bisschen. Ne?
Ja, in einigen Häusern läuft die Heizung mittlerweile wieder. Bei anderen, da geht es mal und dann wieder nicht. Das hat uns eine betroffene Kita berichtet. Bis alle Heizungsanlagen repariert sind und wieder komplett funktionieren, kann es noch ein paar Tage dauern, sagt die Hamburger Energienetze GmbH. Aber woher kommt denn nun das Problem? Es liegt an Feinstaub in den Leitungen. Wenn zum Beginn der Heizsaison viele Haushalte auf einmal die Heizung anstellen, dann wirbelt sehr viel Feinstaub durch die Leitungen und der kann dann die Probleme verursachen. Ein Anwohner hat sich das mal vom Fachmann erklären lassen.
Das ist so wie Graphit, so ein Pulver. Und da waren die Siebe voll und da verliert das Gas die Fließgeschwindigkeit. Ich war mit dem Monteur zusammen, während er das repariert hat, haben wir uns darüber unterhalten und er hat mir auch die Siebe gezeigt. Die sind richtig, so mit schwarzem, ein bisschen schwarzer Ruß oder so, wie Graphit, ne?
Falls ihr euch fragt, tut man denn nichts dagegen? In vielen Heizanlagen sind spezielle Filter gegen diesen Staub verbaut. Aber eben längst nicht in allen. Die Hamburger Energienetze haben jetzt ihre Einsatzteams in den betroffenen Gebieten verstärkt. Die helfen dann den Installateurbetrieben, damit sie alle betroffenen Heizungsanlagen schnell wieder zum Laufen bringen können. Bis dahin hilft dann wohl nur, sich bei Nachbarn oder Freunden aufzuwärmen oder einen heißen Kaffee trinken, zum Beispiel bei Christian auf dem Wochenmarkt am Sand.
So ein Hafenarbeiter, der wohnt hier in Heimfeld und der hat seit 4 Tagen keine Heizung mehr, weil angeblich irgendwelche Fussel in der Gasleitung sind.
Und dann kommt er mal hier zu deinem Kaffeestand und wärmt sich auf.
So einen Kaffee trinken, ja klar, weil er sich ein bisschen aufwärmen muss, weil er zu Hause friert. Ja, deswegen sind wir hier, um die Leute ein bisschen zu beglücken.
Mit richtig schön heißem Kaffee. Heute hat die Agentur für Arbeit wieder ihre aktuellen Zahlen veröffentlicht und die sehen für Hamburg gar nicht so schlecht aus. Knapp 93.000 Menschen sind aktuell arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 8,2%. Das ist etwas mehr als im November vergangenen Jahres. Aber Hamburg entwickelt sich im Bundesvergleich überdurchschnittlich gut. Es sind nämlich so viele Menschen wie noch nie in Hamburg sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Den stärksten Zuwachs gibt es bei Autohändlern im Gesundheitswesen und bei Sozialdiensten. Egal, ob es um Alkohol, Zigaretten, Kokain oder vielleicht Videospiele geht, Sucht, das ist kein Problem, das mich oder meine Familie grundsätzlich nicht betrifft. Das ist etwas, das betrifft die ganze Gesellschaft. Diese Erkenntnis setzt sich immer mehr durch. Und deshalb ist das auch ein Fall für die Kolleginnen und Kollegen von NDR Fragt. Die haben eine Umfrage in der NDR Fragt Community gestartet zum Thema Sucht und wollten von euch wissen, wie denkt ihr darüber? Mitgemacht bei der nicht repräsentativen Umfrage haben allein in Hamburg 3.500 Menschen. Margareta Eljewa aus dem NDR-Fragteam ist da. Welche Formen von Sucht werden in Hamburg denn als besonders großes Problem wahrgenommen?
Wir haben unsere Community gefragt, wie groß sie das Problem in unserer Gesellschaft bei einer ganzen Reihe von verschiedenen Suchterkrankungen jeweils einschätzt. Und dabei hat sich ein relativ deutliches Bild ergeben. Und zwar sehen 96% Alkoholabhängigkeit ganz vorne, gefolgt von einer sogenannten verhaltensbezogenen Sucht. Also keine Substanzsucht, sondern in dem Fall die Internetsucht. Also beispielsweise Social Media oder Gaming. Und dann kommt an dritter Stelle die Abhängigkeit von Nikotin mit 86%. Und dazu muss man sagen, ein Großteil ist der Meinung, dass eine Suchterkrankung eine Krankheit ist, wie genau jede andere auch.
Eure Umfrage hat ja auch ergeben, dass eine große Mehrheit Sucht immer noch als Tabuthema oder eher als Tabuthema empfindet. Welche Folgen hat das denn? Sind dann die Menschen auch unsicher, wie sie mit dem Thema umgehen sollen?
Tatsächlich. Also trotz der Ergebnisse sind es fast 90% der Befragten, die sagen, dass Suchterkrankungen weiter ein Tabuthema in der Gesellschaft sind. Und da sind auch ganz verschiedene Gründe dahinter. Für die Hamburgerinnen und Hamburger ist es vor allem die Sorge davor, übergriffig zu wirken. Oder auch, dass man sich gar nicht traut, wie man ein solches Gespräch führt. Viele haben Angst, die Beziehung zu belasten oder wissen gar nicht, liegt da eigentlich eine Suchterkrankung dahinter und suchen gar nicht das Gespräch. Also man kann sagen, es ist noch ganz viel Aufklärungsarbeit nötig, im privaten Umfeld, aber auch in der Gesellschaft.
Also da ist noch eine Menge zu tun. Wie kann man denn da weiterkommen? Was kann in Hamburg effektiv helfen, Abhängigkeiten, Süchte da wirkungsvoll vorzubeugen oder auch was zu tun, wenn es passiert ist?
Da findet auch eine große Mehrheit der Befragten, nämlich 71%, dass ein stabiles Selbstwertgefühl eine sehr große Rolle spielt, als Schutzfaktor sozusagen in der Prävention von Süchten und eine Vorbildfunktion der Eltern und ein unterstützendes Umfeld sind genauso wichtig. Wir haben zum Beispiel mit Anna aus Wandsbek gesprochen. Sie ist Sozialarbeiterin und sie hat täglich mit Themen rund um Suchterkrankungen zu tun und sie sieht es genauso.
Ich glaube, dass einer der wichtigsten Faktoren, um gar nicht erst in die Suchtspirale, sag ich mal, zu geraten, ist tatsächlich ein stabiles und wertschätzendes soziales Umfeld. Also sei es ein Elternhaus oder irgendwelche gesunden, also auch seelisch gesunden und stabilen anderen Ansprechpersonen, Anlaufstellen, wo ich hingehen kann, um mich dazu lassen mit Sorgen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Wir haben auch noch mit Jonas gesprochen und Jonas ist selbst 15 Jahre lang Raucher gewesen. Er hat es geschafft, auch mit Hilfe seines Umfelds mit dem Rauchen aufzuhören. Aber er hat uns erzählt, warum es auch so schwer ist, aus so einer, wie wir gehört haben, verbreiteten Sucht rauszukommen.
Auf jeden Fall so dieser Ritualcharakter und der soziale Faktor. Also mir ist das Nikotin gar nicht so sehr abgegangen, sondern eher so dieses, ach, jetzt gehen wir mal eine Rauchen zusammen.
Und auch Jonas hat gesagt, es gibt verschiedene Dinge, die wir als Gesellschaft tun können, um Menschen zu unterstützen bei dem Umgang mit dem Thema Sucht.
Mitgefühl und Solidarität mit den Betroffenen. Gerade mit Personen, die irgendwie mehrfach abhängig sind, in der psychischen Krise sind, die brauchen Unterstützung und nicht irgendwie komische Ideen von, oh, die müssten wir jetzt bestrafen und dann hören die auf.
Ja, und das ist ja auch total wichtig, bei eurer Umfrage geht es ja nicht nur um Zahlen, um Meinungen, sondern da sind auch oft viele wertvolle Ansätze und Denkanstöße drin. Vielen Dank, Margarita, dass du heute da warst und die Ergebnisse mit uns geteilt hast. Und das Thema Sucht beschäftigt uns noch weiter, auch hier im NDR. Bei unserer diesjährigen Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland könnt ihr dieses Mal die Suchthilfe im Norden unterstützen. Und mehr Infos dazu gibt's natürlich in all unseren Programmen. Vielen Dank, Margarita.
Vielen Dank.
Das war's für heute und das war's auch für diese Woche. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr mögt, eine frische Folge Hamburg heute gibt es dann schon wieder am kommenden Montag, dann mit meiner Kollegin Caro Weiß. Macht's gut, ein wunderbares Wochenende und bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.